The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 1. Juli.
Ist es schon so, dass man hier antritt, wenn man Deutschland stolz machen will? Das ist sehr, sehr schade, gerade in der Zeit, wo es uns, glaube ich, extrem gut tun würde in Deutschland, wenn wir was haben, worauf wir stolz sein können. Die Nationalmannschaft ist es momentan leider nicht.
Wohl wahr, der Kapitän der deutschen Fußballnationalmannschaft, Joshua Kimmich, bringt es hier nach der Niederlage gegen Paraguay auf den Punkt. Das Ausscheiden der deutschen Elf ist, tja, wie soll ich sagen, blamabel. Nicht, weil sie verloren haben, sondern wie sie gespielt haben und mit welcher Attitüde der Trainer auftritt. Premium-Anzüge, Premium-Rhetorik, Premium-Gehälter und dann diese Leistung, diese Arbeitsleistung auf dem Platz. Mechanisch, uninspiriert, vor allem aber eben erfolglos. Das Ganze hat nicht überzeugt, was da geboten wurde. Das Ganze fällt ja ohnehin in eine Zeit, in der viele Menschen das Gefühl haben, es läuft nicht ganz rund. In unserem Land. Deutschland stagniert, die Jobs gehen verloren, die Reformen stocken. Naja, und die Bahn, Sie wissen schon. Das Vertrauen in die Politik ist auch nicht bestens ausgeprägt. Also für die Stimmung im Land wäre ein erfolgreicher Turnierverlauf, glaube ich, das Beste gewesen. So sehen es auch die enttäuschten Fans.
Wäre super gewesen, weil das gäbe wieder so ein bisschen Aufschwung nach den ganzen negativen Sachen, Arbeitslosigkeit, das. Und das pusht einen ja immer her.
Wäre schon schön gewesen, ne, wenn es ein bisschen weiter gegangen wäre.
Und das hätten wir gebraucht.
Ich glaube, das hätte im Land wirklich gut getan, gute Stimmung. Aber jetzt hat die Stimmung, glaube ich, noch schlechter gemacht.
Ist dieses WM-Aus also nur eine sportliche Niederlage oder ist das ein Spiegel unserer deutschen Gemütslage? Einer Gesellschaft, die feststeckt, die hadert, die nach ihrer eigenen Energie sucht. Darüber spreche ich jetzt mit Stefan Grünewald, der Psychologe und Gründer des Rheingold-Instituts, der kürzlich erst bei einer Regierungsklausur von Friedrich Merz eingeladen gesprochen hat. Ja, weil man auch dort sich Wegweisung und tja, psychologische Unterstützung erwartet. Er, Grünewald, untersucht seit Jahren die Stimmung der Deutschen. Und er sagt, manchmal zeigt sich auf dem Fußballplatz ziemlich genau das, was in einem Land los ist. Also, los geht's. Einen schönen guten Morgen, Stefan Grünewald.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Früher hat man ja gesagt, wenn das mit der WM richtig gut läuft, wir vielleicht sogar Weltmeister werden, dann ist das ein mächtiger Schub für die Politik, für die Gesellschaft. Aber was bedeutet dann so ein frühes Ausscheiden eigentlich für die Politik und für uns als Gesellschaft?
Für uns als Gesellschaft erstmal ein Zustand bitterer Enttäuschung. Ich glaube, da brauchen wir auch ein paar Tage, um das zu verarbeiten. Natürlich kann eine erfolgreiche WM so eine Aufbruchstimmung ein bisschen evozieren. Es ist aber meistens umgekehrt, dass wenn das Land im Aufbruch ist, wenn die Kräfte im Land sozusagen fokussiert und entfesselt ist, dann sind wir auch im Fußball erfolgreich. Also das Wunder von Bern, Ausdruck des Wirtschaftswunders, das war ja so der erste Streich. 1974 wurden wir Weltmeister, das war die Flower Power, die Emanzipationszeit. Da war das Land auch in Bewegung. 1990, der dritte Weltmeistertitel, das war Ausdruck der Wiedervereinigungseuphorie. Und 2014 waren wir in den goldenen, in den saturierten Merkel-Jahren. Da war das Land auch relativ in sich gefasst und erfolgreich. Und von daher ist sozusagen dieses jähe und schmerzliche Ausscheiden auch ein Hinweis auf den Zustand des Landes.
Also Sie sagen, es ist genau umgekehrt. Das ist ein Spiegel, Sieg oder Niederlage ist ein Spiegel unserer Seele.
Der Fußball kann viel an Leidenschaft entfesselt. Er ist aber eingebettet in unseren übergreifenden gesellschaftlichen Lebenszusammenhang. Und wenn ich als Psychologe auf unser Land blicke, dann sind wir eher in einem Zustand, ich beschreibe das in meinem aktuellen Buch, in einem Zustand gestauter Bewegungsenergie. Also wir kreisen um uns, wir stecken fest. Lange Zeit vor der WM war Timmy der Wahl ein Sinnbild für den Zustand der Gesellschaft. Wir haben das Gefühl, im falschen Fahrwasser zu sein, nicht von der Stelle zu kommen, manövrierunfähig zu sein, im Reformstau festzustecken. Und diese Qualität, dass vieles im Argen ist, dass das Land sozusagen nicht mehr so durchkraftet ist, dass vieles aus Made in Germany sich in Marode in Germany verwandelt hat, das spiegelt sich jetzt auch im Fußball.
Aber wie ist dann vor diesem Hintergrund dieses Jubelposting von Friedrich Merz, unserem Bundeskanzler, zu bewerten, der ja der Mannschaft gratuliert hat dazu, zu dieser Spitzenleistung?
Das war ein bisschen befremdlich. Ich denke, das war gut väterlich gemeint. Er wollte der Mannschaft so den Rücken stärken, sie trösten, hat aber verkannt, dass wir jetzt sozusagen in einem Zustand der schmerzlichen Trauerarbeit sind. Und der Vorbote der Trauerarbeit ist, dass man erstmal abledert, dass man sauer ist, dass man einen Schuldigen sucht. Und die Lobeshymne von Merz, die passt überhaupt nicht, weil der in dem Moment in der Schmerzlichkeit der Niederlage eher damit beschäftigt waren, unsere Wut, unseren Zorn zum Ausdruck zu bringen. Und dann diese Lobeshymne, die passte nicht zu unserer situativen Zorndynamik.
Also was muss jetzt anders werden? Das ist ja dasselbe wie mit dem Land. Die einen sagen, jetzt muss mehr gearbeitet werden oder es muss länger gearbeitet werden. Die anderen sagen, das hilft gar nichts. Der Clemens Fuß vom IFO-Institut sagt, wir können uns nicht auf der Kostenseite wieder ins Spiel reinkämpfen, sondern wir müssen intelligent sein, künstliche Intelligenz und Ähnliches. Also was heißen diese ökonomischen Debatten jetzt auf den Fußball übertragen oder umgekehrt vom Fußball auf die Gesellschaft? Was ist die Ableitung einer solchen Niederlage?
Also ich kann die ökonomischen Debatten jetzt nicht führen als Psychologe. Ich kann psychologische Faktoren benennen, die in eine Aufbruchsbewegung führen können, die dafür sorgen können, dass der Weckruf produktiv ist. Ich mache das in meinem Buch Wir Krisenakrobaten am Bild der Bremer Stadtmusikanten. Die sind ja auch in einer auswegslosen Situation. Die wissen, wenn wir jetzt nichts ändern, dann sind wir dem Tod geweiht. Dann landen wir beim Abdecker oder beim Kochtopf. Und sie haben aber so die Bereitschaft, sich dieser bedrohlichen, dieser existenziellen Not zu stellen. Sie sagen, etwas Besseres als den Tod finden wir alle mal. Das heißt, der Ausgangspunkt für jeden Veränderungs- und Aufbruchsprozess ist eine schonungslose Problemanalyse. Wir dürfen uns nichts mehr vormachen, sondern müssen die Probleme benennen. Das alleine reicht aber nicht. Ein zweiter Schritt ist wichtig. Es braucht eine Vision, ein Aufbruchsbild. Im Märchen ist es die Vorstellung, wir gehen nach Bremen und werden Stadtmusikanten. Interessanterweise kommen die Tiere nie in Bremen an. Das ist aber auch nicht wichtig. Wir brauchen eine Vorstellung von der Zukunft, um in die Gänge zu kommen. Kolumbus ist auch nicht in Indien gelandet, aber er ist aufgebrochen und hat eine neue Welt entdeckt. Und eine dritte, ganz, ganz wichtige Bedingung, da sind wir wieder beim Wir-Gefühl. Wir kommen nur aus dem Schlamassel raus, wenn wir, wie die Tiere im Märchen, aufeinander bauen und vertrauen, wenn jeder seinen Beitrag leistet. Das heißt aber auch für die Politik, es dürfen Reformen nicht auf den Schultern einzelner Gruppierungen abgewälzt werden, sondern es muss ein Gefühl entstehen, dass alle ihren Beitrag leisten, dass alle beteiligt sind. Und dann kann sich sozusagen eine kraftvolle Dynamik im Land entfalten, die vielleicht dazu führt, dass wir bei der übernächsten WM wieder ins Halbfinale kommen.
Verstehe. Na gut, also keiner möchte Esel sein, auf dem die anderen alle stehen. Obwohl jetzt der Bundestrainer ein bisschen wie der Esel aussieht in dem ganzen Spiel. Herr Grünewald, ich bedanke mich für diese Nahaufnahme unserer deutschen Psyche in dieser schwierigen Stunde. Vielen Dank dafür.
Ja, vielen Dank. Ich habe zu danken, Herr Steingart.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Mit Dr. Ulrich Stephan, Chefanlagestratege bei der Deutschen Bank, spreche ich jetzt gleich über die Kapitalmärkte und die Bedeutung des KI-Booms. Ist das eine Blase oder ist das echt?
Wir brauchen im Grunde genommen mehr künstliche Intelligenz, mehr Automatisierung, mehr Humanoiden, um die Demografie auffangen zu können.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt hat die neuesten Zahlen von Nike und wir lernen nach der Niederlage der Nationalelf eine neue Sportart kennen, wo wirklich tollkühne Männer in ihren fliegenden Kisten unglaubliche Leistungen vollbringen. An der Börse folgt ein Rekord nach dem nächsten und das trotz Krisen, geopolitischer Spannungen und einer Geldpolitik, die den Preis des Geldes zuletzt wieder verteuert hat. Also, wie fühlt und wie denkt der Kapitalmarkt? Das wird uns jetzt Dr. Ulrich Stephan verraten. Er gehört zu den bekanntesten Kapitalmarktstrategen in unserem Land. Er ist der Chefanlagestratege der Deutschen Bank, Chief Investment Officer ist der offizielle Titel. Er lebt für ihn mit dem Kapitalmarkt. Hören wir also mal zu, was dieser Mann uns aus dem Kern, vom Kern der Finanzwelt heute Morgen zu sagen hat. Schönen guten Morgen, Dr. Stephan.
Herr Steingart, ich grüße Sie so recht herzlich.
Man hat das Gefühl, auf der Welt kann passieren, was will. Zwei Kriege immerhin. Bei der FED wird der Vorsitzende ausgewechselt und die Börse läuft schnurgerade mit ein paar Rücksetzern nach oben. Woher kommt diese Zuversicht?
Die kommt aus der Gewinnsituation der Unternehmen, Herr Steingart. Die Gewinne steigen und sie sind sogar noch in den letzten Wochen sehr positiv nach oben genommen, also revidiert worden. Und das treibt die Börse.
Aber ist es nicht auch eine Wette auf die Zukunft, zum Beispiel auf Frieden in Nahost?
Ja, sicherlich ist es das. Das wird sich aber noch zukünftig zeigen. Im Moment ist die Börse doch sehr stark konzentriert auf das, was man künstliche Intelligenz Infrastruktur nennt. Und dort steigen tatsächlich die Gewinne sehr stark. Und das treibt vor allen Dingen die Börse. Also wir können von einer Hosse sprechen, aber sie ist begrenzt wirklich auf wenige Aktien.
Aber auch das ist doch eine Wette darauf, dass diese KI-Investitionen, auch die jetzigen KI-Gewinne, sich verbreitern und die ganze Volkswirtschaft durchdringen, so wie die Elektrizität oder die Eisenbahngesellschaften, die Mobilität, später die Telefonie. Das ist doch eine Wette auch darauf, oder nicht?
Das ist sicherlich richtig. Ich würde die künstliche Intelligenz in drei große Blöcke einteilen. Wir haben auf der einen Seite die Infrastruktur. Das sind die Unternehmen, die Strom, Stromleitung, Stromspeicher, Rechenzentren, vor allen Dingen auch Chips liefern. Dann haben wir die Hyperscaler, die diese riesigen Investitionen im Aufbau der Rechenzentren stemmen müssen. Und wir haben Software, die durch Disruption möglicherweise bedingt ist. Und diese drei Bereiche der künstlichen Intelligenz bewegen sich an den Börsen tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Während die erste eben sehr stark steigt, die Hersteller von DRAMs, also vor allen Dingen Speicherchips, sind sehr zögerlich im Ausbau ihrer Kapazitäten, weil sie damit schon mal in der Corona-Krise auf die Nase gefallen sind. Und deswegen steigen die Preise, weil dort ein echter Engpass ist. Die Hyperscaler müssen all das investieren, die Preise bezahlen. Also DRAMs sind von 30 auf $300 gestiegen. Es gibt Analysten, die sogar eine weitere Verdoppelung annehmen. Da stellt sich die Frage, tragen sich diese ganzen großen Investitionen, zumal ja die Zyklen auch kürzer werden. Und bei der Disruption eben die Frage, wer muss wie seine Geschäftsmodelle anpassen. Und ja, Sie haben recht, letzter Satz, dass ist alles eine Frage, ob denn dann auch wirklich agentische künstliche Intelligenz sich durchsetzen wird und ob die Produktivitätsfortschritte für die Unternehmen und auch die Volkswirtschaften dann folgen werden.
Sehen wir dafür denn Anzeichen, dass sozusagen der Funke überspringt von der Börse in die Realwirtschaft und wir Produktivitätsfortschritte sehen?
Ich würde sagen, ja. Die Bundesbank hat gerade ganz kürzlich einen Bericht rausgegeben, wo sie über die Arbeitsproduktivität schreibt und unter anderem erwähnt, dass diese Arbeitsproduktivität in den letzten Jahren immer negativ gewesen ist. Und also das, was man pro Stunde arbeitet und was dann hinten rauskommt. Und in 2025 war es zum ersten Mal wieder positiv. Es wäre negativ gewesen ohne künstliche Intelligenz. Also die Bundesbank sagt ausdrücklich, das liegt an künstlicher Intelligenz. Sie hat die Unternehmen befragt. Diejenigen, die künstliche Intelligenz schon intensiver nutzen, sprechen zu 83% von Produktivitätszuwächsen von 1% und mehr.
Welche Rolle spielt die Geldpolitik, der Wechsel bei der Fed, der dann doch in absehbarer Zeit bevorstehende Wechsel auch in Frankfurt bei der EZB? Wird der Preis des Geldes hier neu, auch politisch vielleicht, neu justiert oder ist das kein Kriterium im Moment?
Es ist vor allen Dingen eins in den Vereinigten Staaten. In der Pressekonferenz seiner ersten hat der neue Fed-Gouverneur Kevin Warsh sehr ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die amerikanische Notenbank der Geldwertstabilität verpflichtet ist. Und das hat schon für Aufmerksamkeit an den Märkten gesorgt. War am Anfang des Jahres noch erwartet worden, dass die Fed 2 bis 3 Schritte nach unten machen könnte, wird mittlerweile eher spekuliert, ob es 1 oder 2 sogar nach oben sein könnten. Und das wiederum bewegt dann die 2-jährigen Zinsen und damit die Wechselkurse, hat Auswirkungen auf Gold etc. pp. Also die amerikanische Notenbank hat hier schon für Aufmerksamkeit gesorgt. Bei der europäischen ist es, glaube ich, eher erwartbar gewesen. Es war gut kommuniziert. Niemand war überrascht, als die EZB im Juni die Zinsen angehoben hat. Sie wird das möglicherweise ein zweites Mal tun. Aber Frau Lagarde hatte schon darauf hingewiesen, dass sie den gesamten Effekt der Öl- und Energiepreise für temporär hält und möglicherweise 2027 sogar wieder den Rückwärtsgang einlegt.
Jetzt hatte sie ja im portugiesischen Sintra ihren Auftritt und hat gesagt, die Zeit, ich fasse es in meinen Worten zusammen, von whatever it takes mit diesen Aufkäufen von Staatsanleihen, von Aktien und exorbitanten Bilanzen der Notenbank sei vorbei. Ist das ein gutes Zeichen eigentlich für eine Normalisierung?
Ja, das ist zweifellos ein gutes Zeichen, wenn die Zentralbank nicht zu sehr in die Märkte eingreift, die vor allen Dingen auch langen Zinsen versucht, in irgendeine Richtung zu schieben, sondern wenn die sich auf ihre Kernaufgabe konzentriert, das ist in Europa die Geldwertstabilität. Und insofern sieht es wirklich so aus, dass die Zentralbanken zumindest restriktiver agieren im Moment, als das am Anfang des Jahres erwartet worden war.
Woher kommen derzeit die Risiken für den Kapitalmarkt?
Ja, sie schlummern sicherlich in geopolitischen Themen. Also wir haben ja das Thema Straße von Hormuz, wie wir am vergangenen Wochenende alle erleben durften, immer noch nicht erledigt. Da können sicherlich immer Störfeuer kommen. Wir haben auch nach wie vor die Zollthematik, die der amerikanische Präsident und die amerikanische Administration ja immer wieder anspricht, insbesondere auch mit Europa, aber auch mit der Volksrepublik China. Hier soll der chinesische Staatspräsident ja nochmal im Jahresverlauf nach Mar-a-Lago kommen. Das ist auch nötig, weil das Zollabkommen im November zwischen den USA und China ausläuft. Und wir haben sicherlich natürlich das Thema der künstlichen Intelligenz. Wie gesagt, dieser Markt ist sehr, sehr eng. Er konzentriert sich auf wenige Unternehmen. Und ich würde weniger von einer Gewinnblase und erst recht nicht von einer Bewertungsblase sprechen. Aber die Positionierung der Investoren ist schon sehr auf diesen Bereich konzentriert. Da darf auch nicht viel daneben gehen.
Von der Börse zu den Babys und dann gleich wieder zurück. Wir haben Babyknappheit überall im Westen und deswegen ist das Umlageverfahren auch hier in Deutschland unter Druck, wird jetzt ergänzt. Kann von der Seite, also über das Thema Kinderlosigkeit und eine neue Säule in unserer Rentenversicherung, eine kapitalmarktgedeckte, kann das ein Treiber auch für weitere Kursanstiege in Deutschland sein?
Ja, es kann vor allen Dingen ein Treiber dafür sein, dass wir die guten Entwicklungen, die wir zum Teil an den deutschen und europäischen Universitäten sehen, dass wir die dann auch weiterfinanzieren können, wenn sie marktreif werden und Produkte haben. Oft ist es dann so, dass wir nicht mehr dann die Risiken tragen wollen und diese Unternehmen in den angelsächsischen Raum gehen und sich weiter zu finanzieren. Also die Altersvorsorge kann natürlich hier ein Baustein sein, um auch solche Unternehmen zu finanzieren. Aber ja, wir brauchen im Grunde genommen mehr künstliche Intelligenz, mehr Automatisierung, mehr Humanoiden, um die Demografie auffangen zu können. Wir werden ja in den nächsten Jahren rund 500.000 Menschen in Deutschland Erwerbstätige verlieren. Und wenn wir dann nicht im Potenzialwachstum stark fallen wollen, müssen wir an Produktivität arbeiten. Und das geht wahrscheinlich nur über Fortschritte bei künstlicher Intelligenz und Automatisierung.
Und versprechen Sie sich auch Effekte davon, dass die Deutschen ihr Geld aus den Sichteinlagen von den Sparkonten, den Tagesgeldkonten abräumen und der Börse zustreben, zumindest Leute unter 40 tun das verstärkt. Ist da ein Effekt zu holen, dass die Deutschen sich an den Kapitalmarkt anschließen?
Also wenn sie das täten, sicherlich. Wir reden allerdings schon seit Jahren, um nicht zu sagen seit Jahrzehnten darüber. Und die Deutschen sind da nach wie vor doch überwiegend sehr vorsichtig. In der Corona-Krise hat der Anteil der Aktionäre mal zugenommen. Aber so richtig durchstarten tun wir das nicht. Das wäre sicherlich wünschenswert und notwendig. Ich habe zum Beispiel meine Kinder wirklich, ich hätte jetzt schon fast gesagt, gezwungen. Also ich habe sie liebevoll gebeten, Sparpläne abzuschließen, damit sie einfach auch hier für ihr Alter vorsorgen. Und ich glaube, das sollte jeder junge Mensch tun.
Verstehe. Sagen Sie, letzte Frage, diese Fußball, nennen wir es mal Geschichte, um das Wort Niederlage zu vermeiden, drückt das eigentlich die Stimmung von Anlegern oder ist denen das völlig Schnuppe?
Also wir haben ja 2006 gesehen, dass sowas schon einen positiven Effekt haben kann. Ich würde sagen, die Erwartungen waren nicht zu hoch, deswegen glaube ich auch, dass es kaum negative Effekte jetzt geben wird. Man hätte vielleicht auf positive hoffen können, wenn wir bei der WM deutlich weitergekommen wären.
Ja, und Ihre persönliche Stimmung, Gemütslage?
Die ist gut, die Familie ist gesund, alles ist soweit in Ordnung und insofern hoffe ich, dass wir jetzt einen Sommer der Reformen sehen, dass die Bundesregierung sich durch aufrafft, noch mehr zu tun, als die Altersvorsorge und die Gesundheit zu reformieren und wir dann vor allen Dingen auf der Angebotsseite wieder mehr Investitionen in Deutschland sehen werden.
Tja, na dann, Zuversicht aus Frankfurt. Vielen Dank, Dr. Stephan, für diese Einschätzung am frühen Morgen.
Sehr gerne, Herr Steingart.
Das war ein Fest am Montagabend in Hamburg auf der Reeperbahn. Chelsea hat getanzt, Aleph hat Christian Wulff interviewt, Pia hat über die Reeperbahn gesprochen und Diana Kinnert über Achtsamkeit, die Kultur der Selbstoptimierung und warum das problematisch sein kann.
Dann schauen Sie mal, wie das erste Frühstück aussehen könnte. Am besten Reisflocken anstelle von Haferflocken. Die sind bekömmlicher, natriumärmer, kalorienärmer. Und außerdem heißt es dann Porridge und nicht mehr Haferschleim. Sie wissen, dann können Sie Apfelsaft trinken. Besser wäre, Sie trinken Quittensaft. Sie könnten Sojamilch trinken. Besser wäre, Sie trinken Cashewmilch. Denn dahin bewegt sich die Achtsamkeitsindustrie, dahin bewegt sich die Selbstoptimierung, dahin bewegt sich die Reparatur von Wellness.
Und den Leuten hat es, ja, was soll ich denn sagen, gefallen.
Mir hat es sehr gut gefallen heute. Es war sehr erfrischend, sehr vielversprechend und ich bin sehr dankbar dafür.
Ich finde es unheimlich bereichernd, inspirierend. Man kommt auf neue Gedanken. Ich habe gerade zu meinem Kumpel gesagt, es ist wie ein Muskelstretching fürs Gehirn. Man merkt, man hat ja noch Bereiche, die angeregt werden. Und ich fahre ganz erfüllt wieder nach Hause. Ich fand es wirklich einen außerordentlich gelungenen Abend.
Und jetzt kommt's. Wir machen uns schon in Kürze auf den Weg nach Heidelberg. Konzerthaus, Stadthalle, Heidelberg in der Altstadt ist das Ziel. Am kommenden Dienstagabend, 7. Juli. Und auf pioneer.de unter Events, da findet ihr die Tickets. Ich will euch alle sehen, die Heidelberger, wir treffen uns mit den Heidelberger Pioneers zum Austausch in der Pause und nach der Show. Also runter vom Sofa, rein in die Altstadt.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da hat unsere Börsenreporterin Anne Schwedt neue Zahlen von Nike. Sag uns, Anne, wie läuft das Geschäft mit den Sportschuhen?
Hallo Gabo. Ja, unterm Strich laufen die Geschäfte tatsächlich besser als befürchtet, aber von einem echten Höhenflug ist Nike noch sehr weit entfernt. Im abgelaufenen Quartal hat Nike Umsatz und Gewinn leicht übertroffen. Rund 11 Milliarden Dollar Erlös, 1% weniger als im Vorjahr, aber mehr als erwartet. Und ein bereinigter Gewinn von 20 Cent je Aktie statt der prognostizierten 13 Cent. Ein großer Teil des Ergebnissprungs geht allerdings auf eine knapp 1 Milliarde Dollar Erstattung früherer Strafzölle zurück, nachdem der oberste Gerichtshof ja viele der alten Trump-Zölle zurückgenommen hat. Und ohne diesen Einmaleffekt wäre das Bild tatsächlich deutlich nüchterner. Operativ zeigt sich, in der Heimat läuft es solide. In Nordamerika legt der Umsatz um etwa 3% zu, während das wichtige China-Geschäft erneut um rund 12% zurückgeht, wenn auch etwas weniger stark als von Analysten befürchtet. Nike arbeitet also weiter an der Wende, besonders in China, hat aber zumindest bewiesen, dass es die Erwartungen in dem schwierigen Umfeld noch schlagen kann. Die Anleger waren aber ganz und gar nicht happy. Für die Nike-Aktie ging es nachbörslich um rund 4% nach unten.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass das Bobby Car nicht nur Kindern Spaß macht. In der Autofahrernation Deutschland, die wir ja immer noch sind, können auch Erwachsene diesem knallroten Plastikfahrzeug nicht widerstehen. Seit Mitte der 90er Jahre gibt es deswegen die deutschen Meisterschaften im Bobbycar-Fahren. Dieses Jahr fand das Ganze zum ersten Mal in Ostdeutschland statt. Naja, die Autos dort, Trabant und Warburg, waren ja in gewisser Weise auch schon Plastikautos. Also in Niemritz in Thüringen ging es am vergangenen Wochenende zur Sache.
Herzlich willkommen zur deutschen Meisterschaft hier in Niemritz.
Selbst die Rekordhitze konnte die Rennfahrer nicht aufhalten. In Motorradhelm und Lederkluft ging es bergab, auf der gewundenen Strecke durch den Ort hindurch. Der ein oder andere landete natürlich auch in der Absperrung, aber so ist das doch eben im Rennsport. Der Geschwindigkeitsrekord bei diesen Bobbycars liegt übrigens bei 130 Stundenkilometer. Um diesen Speed zu erreichen, muss das Gefährt schon noch ein bisschen modifiziert werden. Das 3,5 Kilo leichte Auto wird zum Beispiel mit Beton ausgegossen. Ja, und auch sonst wird fleißig geschraubt, wie hier ein Rennfahrer dem MDR erzählt.
Wir haben jetzt eine neue Vorderachse reingebaut, neue Hinterachse, andere Räder, eine höhere Lenkstange, dass sie aber höher kommt, dass du hier ein bisschen Freiheit hast, Lenkung versteift.
Speed, 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 da denke ich, können die sanften Klänge von Tracy Chapman heute Morgen nicht schaden. Im Gegenteil. Fast Car.
You get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove.
Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen, einen unbekümmerten Start in diesem neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, wir hören uns morgen früh wieder. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
So I remember when we were driving in your car, speed so fast it felt like I was drunk. City lights day out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder and I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone. Someone